Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Weichenstellungen. Wenn wir dieses Wort hören, dann denken wir mit Recht zuallererst an Eisenbahn mit ihren Schienen und eben auch ihren Weichen. Wo ein Zug genau hinfährt, das hängt nun einmal wesentlich davon ab, wie seine Weichen gestellt sind. So wollte etwa ein Verkündiger des Evangeliums mit dem Zug von Stuttgart nach Balingen fahren und saß in der hinteren Hälfte des zweiteiligen Zuges. Was er leider aber nicht wusste, war die Tatsache, dass der Zug in Tübingen getrennt und die Weiche umgestellt wird, bevor der hintere Zugteil abfährt. Und was war nun die Folge dieser vermutlich einen einzigen anderen Weichenstellung? Nun, es war die, dass er in Horb und eben nicht in Balingen gelandet ist und von dort mit dem Auto abgeholt werden musste. Im etwas übertragenen Sinne gibt es auch in vielen anderen Situationen Weichenstellungen, die falsch oder richtig sein können, Weichenstellungen, die große oder kleine Konsequenzen nach sich ziehen können. Das können wir zum Beispiel auch mit dem Verlauf der Geschichte sehen. Hier kann unter Umständen eine einzige Begebenheit die Weichen in absolut entscheidender Weise für die Zukunft stellen. Im positiven wie im negativen Sinne. Nicht zuletzt, so meine ich, bietet gerade die deutsche Geschichte hier reichhaltiges Anschauungsmaterial. Mit der von Gott durch Martin Luther bewirkten Reformation wurde eine einzige Person vielen Menschen und Völkern zum Segen gesetzt. Und mit der Machtergreifung Hitlers ist umgekehrt ein Fluch über Deutschland gekommen, der den Tod von Millionen von unschuldigen Menschen zur Folge gehabt hat. Auch in der Heilsgeschichte gibt es eine Reihe solcher äußerst folgenreichen Weichenstellungen. Hier fällt uns im Neuen Testament sicher sofort das Kommen und vor allem das Sühnopfer des Sohnes Gottes ein. Dann aber bestimmt auch die Tatsache, dass Gott Paulus dazu gebraucht hat, das Evangelium auch auf unseren Kontinent Europa zu bringen. Der zuvor, und das vergessen wir so oft in unserem abendländischen Hochmut, der zuvor durch und durch finster und heidnisch war. Völlig zu Recht wird das Alte Testament auch als das Bilderbuch Gottes bezeichnet, weil uns darin anhand vieler historischer Berichte vom Ergehen des Gottesvolkes oder einzelner Gottesmänner geistliche Wahrheiten in ganz besonders einprägsamer Art und Weise nahegebracht werden. Auch hier finden wir eine ganze Reihe entscheidender Weichenstellungen in der Geschichte des Volkes Gottes. Denken wir etwa in diesem Zusammenhang an Abraham, der sich von Gott aus seiner Heimat und von seiner Familie weg in ein Land, das ich dir zeigen will, 1. Mose 12,1 berufen ließ. Und der damit Vater des Volkes Israels, der Vater aller Gläubigen, Alten wie Neuen Testamentes und nicht zuletzt der menschliche Vorfahre unseres Herrn Jesus Christus wurde. Aber das Wort Gottes ist, und das gilt gerade auch für das Alte Testament, auch so ehrlich und von einer ganzen Reihe falscher Weichenstellungen zu berichten, die Menschen vorgenommen haben. Und wir kennen das ja auch bei uns und in unserer Zeit. Je mehr Macht und Einfluss wir oder eine andere Person haben, desto folgenreicher werden sich in aller Regel auch falsche Weichenstellungen auswirken. Im weiteren Verlauf der Predigt wollen wir auf der Grundlage unseres Predigtextes aus dem 1. Buch der Könige die falschen Weichenstellungen näher betrachten, die ein von Gott berufener König schon gleich zu Beginn seiner Herrschaft vorgenommen hat. Dabei wollen wir uns in keiner Weise über ihn erheben oder auch nur beim Negativen stehen bleiben. Nein, wir wollen uns gerade das näher anschauen, wie es in seinem Leben zu den falschen Weichenstellungen überhaupt kommen konnte und auch, worin diese bestanden. Das aber mit dem Ziel, damit wir mit Gottes Hilfe eben nicht in die gerade gleiche Falle wie er tappen. Und in unserem Leben, so Gott uns die Gnade dazu schenkt, entscheidende oder weniger wichtige Weichenstellungen eben gerade nicht falsch stellen. Nachdem ich Sie nun lange genug auf die Folter gespannt habe, wollen wir nun den Predigtext aus 1. Könige 12, Vers 20 bis 32 miteinander lesen. Und ich lese uns diese Verse aus der revidierten Luther-Übersetzung. 1. Könige 12, 20 bis 32. Als nun Israel hörte, dass Jerobeam zurückgekommen war, sandten sie hin und ließen ihn rufen zu der Gemeinde und machten ihn zum König über ganz Israel. Niemand folgte dem Haus David nach, als der Stamm Juda allein. Und als Rehabeam das ganze Haus, als Rehabeam nach Jerusalem kam, sammelte er das ganze Haus Juda und den Stamm Benjamin, 180.000 streitbare Männer, um gegen das Haus Israel zu kämpfen, das Königtum an Rehabeam, den Sohn Salomos, zurückzubringen. Es kam aber Gottes Wort zu Schemaja, dem Mann Gottes. Sage Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda und dem ganzen Haus Juda und Benjamin und dem übrigen Volk und sprich. So spricht der Herr. Ihr sollt nicht hinaufziehen und gegen eure Brüder, die von Israel kämpfen. Jedermann gehe wieder heim, denn das alles ist von mir geschehen. Und sie gehorchten dem Wort des Herrn, kehrten um und gingen heim, wie der Herr gesagt hatte. Jerobeam aber baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte darin und zog von da fort und baute Nuel aus. Und Jerobeam dachte in seinem Herzen, das Königtum wird nun wieder an das Haus David fallen. Wenn dies Volk hingeht, um Opfer darzubringen im Hause des Herrn zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn Rehabeam, dem König von Juda. Und sie werden mich umbringen und wieder Rehabeam, dem König von Juda, zufallen. Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk: Es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht. Siehe, da ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und er stellte eins in Bethel auf und das andere tat er nach Dan. Und das geriet zur Sünde. Denn das Volk ging hin vor das eine in Bethel und vor das andere in Dan. Er baute auch ein Höhenheiligtum und machte Priester aus allerlei Leuten, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und er machte ein Fest am 15. Tag des 8. Monats, wie das Fest in Juda, und opferte auf dem Altar. So tat er in Bethel, dass er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte. Und bestellte in Bethel Priester für die Höhen, die er gemacht hatte. Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi. Wie sicher jeder von uns sofort bestätigen wird, geht es in eben dem gerade gelesenen Bibeltext aus 1. Könige 12 um eine durch und durch zentrale Weichenstellung in der Geschichte des alttestamentlichen Gottesvolkes. Und wie wir in der Schriftlesung schon gehört haben, hat Gott aufgrund der Tatsache, dass Salomo Gottes Bund und seine Gebote nicht gehalten hat, das Königtum von ihm gerissen und einem seiner Großen gegeben. Jedoch geschah dies um seines Vaters David willen, erst zur Zeit seines Sohnes Rehabeams und zudem auch nicht vollständig. Vielmehr, so sagte Gott es ihm zu, will ich nicht das ganze Reich losreißen, einen Stamm will ich deinem Sohn lassen, um Davids willen, meines Knechts, und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. 1. Könige 11, 11 bis 13. Der mit Vers 23 des gleichen Kapitels begonnenen Schriftlesung haben wir im Detail entnommen, wie Gott von dem Salomo verschiedene Widersacher erweckte und dass der dritte eben dieser Widersacher nun gerade Jerobeam war. Halten wir zunächst an dieser Stelle einmal fest, dass diese Widersacher und zunächst zumindest von dem ersten, lesen wir es in 1. König 11 ausdrücklich, dass diese Widersacher von Gott erweckt wurden, also nicht etwa rein zufällig auf den Plan traten. Die Weltgeschichte mit ihren kleineren und größeren, positiven wie negativen Weichenstellungen läuft also keineswegs rein zufällig ab, sondern sie wird vielmehr direkt von Gott selbst, der auch heute noch im Regiment sitzt und denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen lässt, die Weltgeschichte wird von ihm aktiv gelenkt und geleitet. Und halten wir nicht nur fest, dass das Gericht Gottes genauso eintraf, wie Gott es vorhergesagt hatte, sondern bemerken wir auch, dass Gott dem Salomo, genauso wie so oft auch uns, in seiner Güte noch vor dem eigentlichen Gericht Vorboten geschickt hat. Und dass wir, im Gegensatz zu Salomo, gut daran tun, wenn wir uns von diesen Vorboten warnen und zur Umkehr leiten lassen. Genau das hat aber eben Salomo nicht getan, sondern vielmehr auf eine durch und durch menschliche, deswegen aber keinesfalls zu rechtfertigende Art und Weise versucht, sich des ihm von Gott in der Person Jerobeams gesandten Gerichtes und seiner Erhebung zu entledigen. Er hat nämlich versucht, Jerobeam zu töten. Und das konnte aber gar keinen Erfolg haben, weil Jerobeam sicher nicht ohne Gottes Zutun rechtzeitig nach Ägypten fliehen und sich dort bis zum Tod Salomos verstecken konnte. Auch hieraus können wir eine direkte geistliche Lektion lernen. Angekündigtem oder aber heranziehendem Gericht Gottes können wir, wenn überhaupt, niemals mit unserer eigenen Anstrengung oder mit menschlichen Methoden entgegentreten, sondern allenfalls dadurch, dass wir vor Gott auf die Knie gehen, für unsere Schuld, sowie gegebenenfalls vielleicht auch wie Daniel und Nehemiah für die Schuld anderer, Buße tun und Gott um Vergebung und Rettung anflehen. Nun überspringen wir einige Verse im ersten Buch der Könige und kommen endlich zum Beginn unseres Predigtextes. Darin haben wir gelesen, dass Jerobeam vom Volk Israel unter der aktiven Zulassung Gottes wohlbemerkt zum ersten König des Nordreiches, also der 10 Stämme, gemacht worden ist. Vor allem Gottes Eingreifen, dann aber auch der Tatsache, dass der inzwischen seinem Vater Salomo auf den Jerusalemer Königsthron gefolgte Rehabeam, dass der dem an ihn ergangenen göttlichen Wort gehorcht hat, den beiden Aspekten war zu verdanken, dass ein Bürgerkrieg zwischen dem Südreich Juda und dem Nordreich Israel vermieden werden konnte. Ab Vers 25 von 1. Könige 12 lesen wir nun von den Weichenstellungen, die Jerobeam, der erste König des Nordreichs Israel, vermutlich schon bald nach seinem Herrschaftsantritt vorgenommen hat. Während wir seine in Vers 25 erwähnten, sicher vor allem aus militärischen Gründen erfolgten, Bauvorhaben nicht näher untersuchen wollen, halte ich es jedoch von großer Wichtigkeit, auch und gerade für uns heute, die ab Vers 26 recht ausführlich beschriebenen geistlichen Weichenstellungen, die er getätigt hat, näher zu betrachten. Und sicherlich haben wir es noch gut im Ohr, dass es sich bei diesen geistlichen Weichenstellungen keineswegs um positive, dem Nordreich Israel zum Guten dienende Weichenstellungen gehandelt hat. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und dass es sich bei seinem Tun wirklich um zentrale Weichenstellungen für die gesamte Zeit des Nordreiches gehandelt hat, das wird durch die Tatsache deutlich, dass, wenn vielleicht nicht jeder Einzelkönig des Nordreiches, so aber die weit überwiegende Zahl von ihnen wörtlich, zumindest aber dem Sinne nach, mit den Worten, er ließ nicht ab von der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte, charakterisiert werden musste. Diese Sünde Jerobeams lässt sich insbesondere an den beiden gegossenen goldenen Kälbern festmachen, die er anfertigen in Bethel und in Dan, also ganz im Süden bzw. ganz im Norden seines Reiches aufstellen und dann von seinem Volk in direkter Verletzung des zweiten Gebotes als, Zitat, den Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, Zitat Ende, hat anbeten lassen. Und es ist sicherlich alles andere als ein Zufall, dass in 2. Könige 17,22, also direkt vor dem Bericht über die Wegführung des Nordreiches nach Assyrien, ebenfalls erwähnt wird, dass Israel in allen Sünden Jerobeams wandelte. Im weiteren Verlauf der Predigt wollen wir uns nun damit befassen, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass Jerobeam eine dermaßen verhängnisvolle Weichenstellung für sich selber, aber auch für das ihm von Gott anvertraute Volk Israel hat einleiten können. Aber auch damit, wie diese Weichenstellung konkret ausgesehen hat. Beides soll aber nicht abstrakt oder rein theoretisch geschehen, sondern es ist mir vielmehr ein großes Anliegen, dass wir aus diesen beiden Punkten wichtige Dinge für unseren persönlichen Alltag lernen. Bevor wir das aber tun, sei mir noch der Hinweis erlaubt, dass die Bibel mit vollem Recht einen Menschen, der von Gott nichts oder nichts mehr wissen will, als einen Toren bezeichnet. Denn ist es etwas anderes als absolute Dummheit, was Jerobeam und mit ihm sein von ihm verführtes Volk auf den durch und durch absurden Gedanken kommen ließ, dass ein goldenes Kalb, das er erst vor kurzer Zeit hat herstellen lassen, dass dieses goldene Kalb mit dem ewigen Gott identisch sein soll, der Jahrhunderte zuvor sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit hat. Und dass die beiden goldenen Kälber, die er hat machen lassen, der eine Gott sein sollen, der Israel aus Ägyptenland geführt hat. Kommen wir nun also zu meinem ersten Hauptpunkt, nämlich die Vorgeschichte der falschen Weichenstellung. Um genau zu verstehen, wie es zu dieser durch und durch verhängnisvollen Weichenstellung Jerobeams kommen konnte, müssen wir noch einmal kurz zur Schriftlesung aus 1. Könige 11 zurückkehren und da speziell zu Vers 38. Dort lesen wir die folgende absolut konkrete Verheißung Gottes an Jerobeam. Zitat: Wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde, und in meinen Wegen wandeln und tun, was mir gefällt, und meine Rechte und Gebote halten, wie mein Knecht David getan hat, so will ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe, und will dir Israel geben. Diese Worte sind sehr leicht zu verstehen, aber sicher sehr viel schwieriger zu praktizieren. Gott verbirgt sich an dieser Stelle sozusagen für die Existenz des Königtums Jerobeams, vorausgesetzt, er gehorcht Gott in allen Dingen. Dieser Gehorsam in allen Dingen bezieht sich sowohl auf den Willen Gottes, insoweit Gott diesen seinen Willen bereits dem Jerobeam und Israel offenbart hat, etwa am Berg Sinai, als auch auf alles das, was Gott dem Jerobeam und dem Volk in Zukunft von seinem guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen noch offenbaren würde. Wenn nur Jerobeam seinen Teil erfüllt, dann wird Gott, so die glasklare Aussage dieser von Gott durch den Propheten Ahia, dem Jerobeam überlieferten Wort, dann wird Gott mit ihm sein, ein beständiges Haus, also insbesondere eine bleibende Nachkommenschaft und ein beständiges Königtum ihm bauen und ihm die Herrschaft über das Volk Israel erhalten. Somit sollte für Jerobeam also ganz klar sein, was er zu tun hat, um seine Herrschaft über das Volk Israel zu sichern und auszubauen. Nämlich Gott und seinem ihm geoffenbarten Willen in allen Dingen zu gehorchen und dieser Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, zu glauben. Das ist durch und durch in Übereinstimmung mit dem bekannten Vers aus Sprüche 14,34: Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Doch was müssen wir von Jerobeam leider bereits kurz nach dem Antritt seiner Königsherrschaft lesen? Zitat: Und Jerobeam dachte in seinem Herzen, das Königtum wird nun wieder an das Haus David fallen, wenn dies Volk hinaufgeht, um Opfer zu bringen, im Hause des Herrn zu Jerusalem. So wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn Rehabeam, dem König von Juda. Und sie werden mich umbringen und wieder Rehabeam, dem König von Juda, zufallen. Verse 26 und 27. Diese Verse sind, so meine ich, zutiefst erschreckend und beinhalten schon so viel, dass sie allein genug Stoff für eine einzige Predigt böten. Was aber fällt uns bei ihnen sofort auf? Nun, zum einen ist es die Tatsache, dass Jerobeam, anstatt sich an das klar an ihn ergangene Wort Gottes zu erinnern und sich mit seiner ganzen Existenz darauf zu stützen, dass er vielmehr seinen eigenen Gedanken nachgeht und diese offensichtlich dem ihm klar und deutlich geoffenbarten Wort Gottes vorzieht. Des Weiteren erkennen wir hier, wie ihn der Unglaube gegenüber der an ihn klar und deutlich ergangenen Verheißung Gottes beschlichen hat. Denn Gott hatte ihm doch ganz klar in 1. Könige 11, 38 gesagt, Gott hatte ihn doch zum König über Israel gesetzt. Also kann es nur totaler Unglaube gegenüber dem Wort Gottes sein, das so unzweideutig an ihn ergangen ist. Es kann nur Unglaube sein, der ihn auf die Idee gebracht hat, dass Rehabeam doch der Herr seines Volkes sei. Und schließlich wird uns noch aus seinen Worten, die uns überliefert sind, klar deutlich, dass er davon ausgeht, dass es für ihn und seine Existenz schädlich sein kann, wenn sein Volk Gott gehorcht und Gott nur auf die Art und Weise, wie Gott es geboten hat, nämlich im Tempel Jerusalem, ihn anbetet. Und wenn wir dem Jerobeam auch zugestehen wollen, wie es aus dem Ende von Vers 27 deutlich zu entnehmen ist, dass es die pure Überlebensangst war, die ihn und seine Überlegungen geprägt haben, müssen wir doch ganz klar sagen, dass es gerade in einer äußerst prekären Situation umso wichtiger ist, Gott vollkommen zu vertrauen und nur die Mittel zu ergreifen und nur die Wege zu beschreiten, die seinem guten und geoffenbarten Wort und Willen entsprechen und eben nicht entgegenstehen. Doch hüten wir uns davor, Jerobeam vorschnell zu verurteilen und lassen wir uns sein falsches Verhalten viel lieber als Spiegel vor unseren eigenen Augen dienen und gleichzeitig als persönliche Warnung. Machen wir es denn nicht oft genauso wie er, dass wir, anstatt Gott von ganzem Herzen zu vertrauen, lieber die Sache in die eigene Hand nehmen und dabei krumme Wege einschlagen oder zumindest in Kauf nehmen oder uns von Gott klar verbotener Mittel bedienen? Bestimmt uns und unser Handeln nicht auch so oft unser eigenes und durch den Unglauben behaftetes Denken, anstatt dass wir uns ganz einfach, wie es Jeroboam hätte tun sollen, auf das uns geoffenbarte Wort Gottes stützen? Und anstatt dass wir vielmehr seinen Verheißungen vertrauen und die vielleicht an diese Verheißung geknüpften Voraussetzungen zu erfüllen suchen, machen wir es nicht da so, dass wir einfach auch es aus eigenen Wegen, die eben nicht dem Wort Gottes mit dem Wort Gottes übereinstimmen, hinzukommen wollen. Und kennen wir das vielleicht nicht auch, dass wir denken, es wäre viel besser, wenn andere Menschen, andere Gläubige, das tun, was uns in den Plan und in den Kram passt, anstatt dass sie das tun, was Gott von ihnen will. Und noch ein Gedanke ist sehr wichtig. Die Überlegungen, die Jeroboam sich in seinem eigenen Herzen gemacht hat, diese Überlegungen, die durch und durch dem klaren Wort Gottes entgegengesetzt waren, die waren zwar einerseits entscheidend für die falschen Weichenstellungen, die er für sich, seine Familie und das ganze ihm anvertraute Volk, und es war nicht irgendein Volk, sondern Teil des Volkes Gottes, die waren einerseits entscheidend für diese Weichenstellungen. Doch es musste noch ein zweites hinzukommen, bis die Weiche wirklich in die falsche Richtung umgelegt war. Und das war, dass er sich ganz offensichtlich mit den falschen Ratgebern beraten hat. Wir wissen sehr gut aus dem Buch der Sprüche, dass es prinzipiell gut ist, sich bei wichtigen Entscheidungen den Rat anderer Menschen zu holen. Doch es muss sich dabei, im Gegensatz dazu, wie es bei Jeroboam der Fall war, es muss sich dabei um weisen Rat handeln, also um den Rat von solchen Menschen, die von der Furcht des Herrn geleitet sind und nicht etwa um den Rat der Gottlosen. Vielleicht nicht immer, aber doch sehr häufig werden wir das eine vom anderen dadurch unterscheiden können, dass weiser Rat es wagt, uns im Auftrag Gottes auch unwillkommene Dinge zu sagen, während der Rat der Gottlosen uns nicht selten schmeichelt oder uns gerade das sagt, was uns gefällt und was wir gerne hören wollen. Dieser, mein erster Hauptpunkt und die darin enthaltenen Anwendungen für unser Leben, lassen sich vielleicht am besten mit zwei kurzen Zitaten aus dem Buch der Sprüche zusammenfassen. Sprüche 3, 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Sprüche 4, 13. Bleibe in der Unterweisung. Gemeint ist die richtige, sich aus dem Wort Gottes speisende Unterweisung. Lass nicht ab davon, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Kommen wir nun zu meinem zweiten Hauptpunkt, nämlich Gottesdienst oder Menschendienst. Nachdem wir uns nun in meinem ersten Hauptpunkt ausgiebig Gedanken darüber gemacht haben, was Jeroboam dazu erwogen hat, die für ihn, seine Familie und das ihm unterstellte Volk Gottes fatalen Neuerungen einzuführen, wollen wir uns nun in diesem zweiten Hauptpunkt noch ein wenig damit beschäftigen, worin genau diese falschen Weichenstellungen standen und mit welchem Argument er diese seinem Volk schmackhaft gemacht hat. Zuerst ist es mir jedoch äußerst wichtig, dass wir die Relevanz dieser von Jeroboam eingeführten Veränderungen samt ihrer Übertragung auf uns heute recht verstehen. Jeroboams Neuerungen im Kultus, die bedeuten nicht mehr und nicht weniger, als dass er die Verehrung Gottes seinen eigenen Interessen untergeordnet hat. Das Volk Israel sollte Gott fortan nicht mehr deshalb dienen, weil Gott selbst den Gottesdienst angeordnet hatte, womit er auch seinem Volk nur Gutes und Barmherzigkeit erweisen wollte. Nein, vielmehr soll in Zukunft der Gottesdienst den menschlichen Zielen Jerobeams untergeordnet werden, ganz konkret seinem Machterhalt dienen und hat damit den Namen Gottesdienst in keiner Weise mehr verdient. Es handelt sich also ganz klar bei den von Jerobeam eingeführten Neuerungen um einen Menschendienst zum Nutzen Jerobeams, wobei er das Volk Israel dadurch gleichzeitig vom wahren Gottesdienst abgehalten und sich damit noch mehr gegen Gott versündigt hat. Und Jerobeam war geschickt genug, den neuen Kultus so zu gestalten, dass die religiösen Bedürfnisse des Volkes Israels damit zumindest weitgehend und oberflächlich befriedigt worden sind. Dass er dabei entscheidende Neuerungen und Veränderungen im Detail vorgenommen hat, gleichzeitig aber auffallend viele Parallelen zum wahren Gottesdienst hat beibehalten lassen, das zeigt nur, wie perfide Jerobeam vorgegangen ist, um sein Volk weg von der wahren Religion und hin zu einem Gottesdienst zu führen, Gottesdienst in Anführungszeichen, der allein ihm selber zu vernutzen ist. Und auch wenn das Volk bereitwillig, wenn nicht sogar enthusiastisch diese Neuerung aufgenommen hat, so gerieten diese doch Israel zur Sünde, Vers 30. Und damit erwiesen sich die von Jerobeam vorgenommenen Veränderungen keineswegs als Vorteil für sein Volk, sondern es wurde vielmehr bereits an dieser Stelle die Weiche eindeutig in Richtung assyrische Gefangenschaft gestellt. Unbedingt sollten wir in diesem Zusammenhang die überaus wichtige Tatsache festhalten, dass unser Gottesdienst, und damit meine ich nicht nur formelle Veranstaltungen, die diesen Namen tragen, sondern vielmehr alles, was wir im Namen Gottes und für ihn tun wollen. Dass also unser Gottesdienst wirklich ein Gottesdienst sein und bleiben muss. Und dass damit das Verfolgen eigener Interessen, gleich welcher Art, absolut unvereinbar ist. Denn wenn es uns in unserem Gottesdienst um eigenen Ruhm, persönliche Anerkennung oder aber um Macht, Einfluss oder gar um einen finanziellen Vorteil geht, dann ist das, was wir da treiben, eben gerade kein Gottesdienst, sondern vielmehr Menschendienst. Wir dienen dann uns selber. Und das kann vielleicht sogar uns selbst unbewusst aus durchaus sehr vermischten Motiven heraus der Fall sein. Wenn unser Gottesdienst, und sei es auch nur teilweise, letztlich ein Menschendienst zu unserem Vorteil ist, dann werden wir, wie das Volk Israel damals, letztlich davon niemals profitieren. Denn wir berauben uns damit in entsprechender Weise, wie es zu Jerobeams Zeit war, der ungehinderten und damit für uns so durch und durch segensreichen Gegenwart Gottes. Kommen wir nun zu dem Argument, mit dem Jerobeam das von ihm unterstellte Volk Gottes weg vom wahren und für Israel nur guten Gottesdienst und hin zu der letztlich nur ihm selbst dienenden Religion gebracht hat. Dieses Argument ist leider ebenso primitiv wie wirkungsvoll. Denn Jerobeam appelliert schlicht und einfach an die Bequemlichkeit des Volkes. Denn was müssen wir in Vers 28 lesen? Und der König sprach zu dem Volk: Es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht. Siehe, da ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Indem Jerobeam also die zwei Kälber gemacht und das Volk die ganze Norden bzw. ganz im Süden seines Reiches verehren ließ, hat er es Israel in Anführungszeichen erspart, bis nach Jerusalem hinaufzuziehen und dort an genau der Stelle, die Gott für seine Verehrung bestimmt hatte, ihm zu dienen. In diesem Zusammenhang muss ich mich zuallererst an meine eigene Nase packen. Würde ich doch im Zweifelsfall von zwei möglichen Wegen erst einmal den bequemeren vorziehen. Doch unabhängig davon wollen wir unbedingt festhalten, dass wir durch viel Trübsal oder viele Bedrängnisse müssen das Reich Gottes gehen. Apostelgeschichte 14, 22. Wir wollen hieraus unbedingt lernen für uns, dass jemand, der uns den Weg der Nachfolge leichter und bequemer machen will, in aller Regel nichts Gutes für uns im Sinn hat, sondern uns vielmehr, bewusst oder unbewusst, der ungehinderten und damit für uns so überaus segensreichen Gegenwart Gottes berauben will. Ganz kurz und prägnant könnte man diesen Gedanken sicherlich gut mit dem Titel eines Gedichtes umschreiben, der da lautet: Säg am Kreuz nichts ab. Wenden wir uns nur noch kurz den Details zu, die Jerobams neue Religion vom wahren Gottesdienst unterschieden haben. Dabei sollten wir uns auch zunächst voll und ganz der Tatsache bewusst sein, dass es gerade Details sein können, die wichtig sind und auf die es ankommt. Denn an die ihnen lässt sich meist schon recht gut ablesen, ob wir als Einzelne wie auch als ganze Gemeinde dazu bereit sind, Gott so und nur so zu dienen und zu verehren, wie er es geboten hat. Und wahrer Gottesdienst, das wissen wir, kann immer nur in Übereinstimmung mit den Geboten Gottes stattfinden. Oder es handelt sich dabei eben nicht um wahren Gottesdienst, sondern zumindest teilweise vielmehr um Menschendienst. Oder anders formuliert, lässt es sich meist schon an Details erkennen, ob das, was wir als Gottesdienst bezeichnen, wirklich Gottesdienst oder nicht letztlich, zumindest in Teilen, Menschendienst ist. Wir sollten also stets hellhörig werden, wenn jemand in der Gemeinde gewisse Details verändern will. Und wir sollten auch die Motive erforschen, die hinter den vorgeschlagenen Neuerungen wirklich stecken. Und umgekehrt muss in einer Gemeinde, in der um solche Details wie etwa um das Liedgut oder den formalen Gottesdienstablauf erheblich und erbittert gestritten wird, es muss die Frage erlaubt sein, ob es allen Beteiligten wirklich um die Ehre Gottes und nur darum geht, oder ob nicht vielmehr der subjektiv sehr unterschiedlich ausgeprägte persönliche Wohlfühlfaktor die entscheidende Ursache der Unstimmigkeiten oder gar Auseinandersetzungen ist. An Details der uns von Jerobeam eingeführten Veränderungen wird uns nun neben der keineswegs unwichtigen örtlichen Verschiebung sowie Verdopplung der Anbetungsstätte zunächst noch deutlich, wie sich die dem unsichtbaren Gott wohlgefällige Anbetung in ein ihm durch und durch verhasstes Niederfallen vor einem von Menschen gemachten Bild verwandelt hat. Einerseits ist auf diese Weise das Sichtbare und andererseits das, was Menschen geschaffen haben, Gegenstand der Anbetung geworden. Wir brauchen, so fürchte ich, gar nicht so sehr lange zu überlegen, bis uns dazu Parallelen aus der heutigen Christenheit einfallen. Weiter schließen die von Jerobeam eingeführten Neuerungen die Tatsache mit ein, dass nicht mehr nur die von Gott berufenen Priester den Gottesdienst verrichten durften, sondern vielmehr nun auch alle Leute dazu zugelassen hatten, die Jerobeam nach seinem eigenen Geschmack zu Priestern gemacht hatte. Das erinnert uns daran, dass Gott im Neuen Testament ganz klare Richtlinien dafür gegeben hat, wer in der Gemeinde den Leitungs- oder Verkündigungsdienst übernehmen darf und wem Gott umgedreht diese Aufgabe nicht übertragen hat. Und wahrer Gottesdienst zeichnet er sich nicht auch bei uns gerade dadurch aus, dass wir die von Gott dafür gegebenen Ordnungen respektieren und so gut wir es können, peinlich genau zur Anwendung bringen. Und das wird, dass wir das auch dann tun, wenn es in der heutigen Gesellschaft zum Beispiel nicht als übermäßig fortschrittlich gilt, Frauen allein wegen ihres Geschlechts vom Leitungs- oder Verkündigungsdienst auszuschließen. Jeroboam auf jeden Fall erweist sich auch dadurch, dass er sein neues religiöses Fest gerade einen Monat nach dem Beginn des von Gott eingesetzten Laubhüttenfests stattfinden lässt. Er erweist sich gerade darin auch als ein Vorläufer des in Daniel 7,25 vorhergesagten antichristlichen Herrschers, von dem wir an dieser Stelle lesen, dass er wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Ich bin mir der Tatsache sehr wohl bewusst, dass unser Predigttext noch viel, viel mehr Details dazu enthält, wie Jeroboam eigenmächtig und eigensüchtig den Gottesdienst verändert hat. Viel mehr Details als die, die ich bis jetzt genannt habe. Aus Zeitgründen will ich es aber bei den genannten drei Details wenden lassen und die mir verbliebene Zeit lieber für einen zusammenfassenden und, wie ich hoffe, aufbauenden Schluss nutzen. Um aber denjenigen unter uns, die gerne noch weitere diesbezügliche Details aus dem Predigttext entnommen und auf die heutige Zeit übertragen hätten, entgegenzukommen, habe ich ein Blatt mitgebracht, auf dem sich ein Artikel zu genau diesem Thema befindet, ein Artikel, den ich vor einigen Jahren einmal zusammengestellt habe. Eine Kopie dieses Artikels stelle ich jedem, der daran Interesse hat, nach dem Gottesdienst gerne zur Verfügung. Weichenstellungen. Mit ihnen haben wir unseren Gottesdienst, unsere Predigt begonnen. Und auf sie will ich zum Ende noch einmal kurz zurückkommen. Wir haben nun viel von den falschen und für die gesamte Zukunft Israels verhängnisvollen Weichenstellungen gehört, die Jeroboam, der erste König des Nordreiches, leider schon zu Beginn seiner Herrschaft eingeleitet hat. Dabei ist uns, so hoffe ich wenigstens, sicherlich auch der eine oder andere Gedanke wichtig geworden, welche falschen Weichenstellungen wir in unserem persönlichen Leben, wie auch im Leben der Gemeinde, unbedingt vermeiden sollten. Ich möchte die Predigt aber nicht beschließen, ohne uns nicht auch noch einen auferbauenden Gedanken in die Richtung weiterzugeben, wie wir jetzt und heute, für heute und für unsere nähere und fernere Zukunft, eine gute und richtige Weichenstellung vornehmen können. Das prägnant zu formulieren, wäre sicherlich auf verschiedene Arten und Weisen möglich. Ich möchte das hier mit den bekannten Worten aus Jeremia 17 tun. Gesegnet aber ist der Mann und auch die Frau oder das Kind, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Und als letzter Gedanke sei noch dieser hinzugefügt. Was ist aber, wenn sich jetzt jemand unter uns sagen muss, inwiefern hat das alles aber nun etwas mit meinem Leben zu tun, in dem doch so viele Weichen schon falsch gestellt worden sind? Kann ich da jemals noch auf einen guten Kurs kommen? Und wenn ja, wie? Nun, so möchte ich dir darauf antworten. Wenn du Gottes Kind bist, dann gilt dir gerade auch in diesem Zusammenhang die so überall auströstliche und zu Beginn der Predigt schon einmal zitierte Verheißung aus Römer 8,28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wenn hier von allen Dingen die Rede ist, dann sind damit wirklich alle Dinge gemeint, also auch alle falschen Weichenstellungen in unserem Leben. Und das, so meine ich, sogar unabhängig davon, ob wir sie uns aufgrund unserer Sünde selbst eingebrockt haben oder nicht. So noch nicht geschehen, wollen wir uns dann in diesem Fall natürlich wegen unserer Sünde vor Gott beugen und ihn um Vergebung dafür bitten. Wenn wir das aber von Herzen getan haben und wenn wir uns dann trotzdem immer noch nicht selbst vergeben können, dann machen wir, so fürchte ich damit nur deutlich, dass wir eben immer noch Reste eines positiven Selbstbildes in uns tragen. Und, beziehungsweise ober, oder, dass wir die vollkommene Vergebung Gottes aufgrund des für uns vollbrachten Sühnetodes und völlig ausreichenden Sühnetodes Jesu noch nicht wirklich durch und durch im Glauben erfasst haben. So und wo uns das eine oder das andere betrifft, wollen wir auch davon umkehren. Dann aber frohgemut uns selbst und unsere Zukunft von Herzen Gott anbefehlen und fest darauf vertrauen, dass dann völlig unabhängig von unserer Vergangenheit die Weichen für eine gute Zukunft unter dem Segen Gottes gestellt sind. Amen.